Was passiert in deinen Satsangs? Du hast schon wiederholt darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied macht für die Satsang-Besucher, ob sie Fragen aus dem Raum herausstellen oder ob sie vorne bei dir sitzen. Kannst du dazu etwas sagen?
Also erstmal zu dem, jetzt zu dem Beispiel, was du genannt hast. Wenn die Menschen zu mir nach vorne kommen und in dem Fokus der Menschen sitzen, die noch dabei sind, scheint es eine Erfahrung zu intensivieren. Ich habe immer das Gefühl, das Gespräch wird viel präziser und der Fokus ist präziser. Man spürt noch mehr Muster, die sonst im Unbewussten laufen, auf einmal zum Vorschein kommen. Und ich habe das Gefühl, dass es schneller geht, dass schneller erkannt wird, dass das alles Abläufe sind, die einfach passieren, dass hier keiner ist, der eine Wahl hat, der handelt. Und wenn dieses Erkennen geschieht, passiert auf einmal eine Leichtigkeit, eine Klarheit, Mitgefühl. Also eigentlich das, wonach man sich so sehnt, tritt sehr schnell ein. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt eine Regel ist, dass das so ist. Ich komme jetzt auch gerade aus einem Retreat, das in Tschechien stattgefunden hat. Und da muss man auch wieder sagen, die tschechische Mentalität ist wieder ganz anders. Also das, und viele dieser Teilnehmer waren buddhistisch geprägt. Da hat es wirklich so 2-3 Tage gedauert. Die Gespräche waren also sehr intellektuell und immer wieder ging es in das intellektuell-philosophische und erst so an den letzten 2 Tagen wurde so langsam begriffen, was ich gerne zeigen möchte, nämlich, dass es nichts zu tun gibt, um erwacht zu sein oder frei oder erleuchtet oder wie immer man das nennt. So. Und ja, hier wirklich jeder Satsang ist verschieden. Es hängt von so vielen Dingen ab, wie dann die Qualität des Satsangs ist.
Das heißt, das Ziel des Satsangs ist dann eben, dass du versuchst, die Leute in diesen ruhigen Zustand, in dieses Ausruhen bei dem, was jetzt ist, zu führen. Und Widerstände ist oft also das Abgleiten ins Intellektuelle. Kann man das pauschal sagen?
Nee, das ist auch nicht mein Ziel. Das kann zwar passieren, dieses entspannte, angenehme Gefühl. Es können aber auch ganz andere Gefühle auftauchen. Es kann auch Traurigkeit auftauchen und vielleicht sogar Anspannung. Also das ist nicht meine Absicht, die Menschen im Satsang zu entspannen. Das darf natürlich passieren, aber das ist nicht meine Absicht, sondern meine Absicht ist eher, die Suche zu beenden, dass die Menschen erkennen können, dass die Suche nach einer besseren Erfahrung zwecklos ist. Es ist immer nur die Erfahrung da, die da ist. Und mein Ansatz ist mehr so, wie kann ich genau das, weil es das Einzige ist, was da ist, wirklich genießen. Und auch zu zeigen, dass Genießen möglich ist ohne Genussmittel. Und das, weil wir oft auch so eine Idee haben, Genießen ist irgendwas Ego-mäßiges. Ich kann auch nicht genießen, wenn es Leiden auf der Welt gibt. Aber wenn das so wäre, dann könnten wir nie genießen. So. Wenn auf einmal diese Qualität erkannt wird, diese Qualität von dem, was ewig ist, was immer hier ist, ne? Für das es so viele Begriffe gibt, und in diese Qualität rein spüren darf, das ist das, was Hochgenuss ist. Wenn das auf der Seite gespürt wird und hier auf der Seite gespürt wird und sie dann wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft, sich irgendwie ausweitet in das ganze Universum. Und das ist das, was ich genieße. Und wenn das gelingt in einem Satz, dann ist das eine große Freude.
Dieser Hochgenuss, ist der mit Hochgefühlen verbunden für dich? Also, dass da irgendwas im Körper passiert, dann Kribbeln oder sonstige besondere Gefühle, oder wie lässt sich dieser Hochgenuss beschreiben?
Das kann auftauchen. Es kann auftauchen, als spürst du wie so einen Tanz der Zellen, wie eine Party, die da stattfindet. Es ist identisch mit Freude. Es stört nichts mehr. Jetzt in dem Retreat war das Erkennen da bei jemandem, der sagte, wow, es ist sogar möglich, Traurigkeit zu genießen. Er hat dann diese Erkenntnis gehabt und sagte, ach, jetzt macht es mich ganz traurig, dass Traurigkeit aufhört. Und die ganze Gruppe hat gelacht, das war sehr schön. Weil man ja oft Traurigkeit weghaben will. Ja, und auf einmal war das etwas, wow, das ist auch zu genießen. Es kommt also auf die Einstellung an, oder wie ist die Beziehung sozusagen zu dieser Erfahrung hier jetzt. Das ist das Einzige, was wir haben. Es gibt ja nur diese Erfahrung. Und das kann manchmal ein Kribbeln sein, das kann manchmal aber auch eine ganz neutrale Klarheit sein oder eine Stille, die unberührbar zu sein scheint. Also verschiedene Sachen, die man als Genussmaßstab nehmen kann.
Ja, bei mir ist das manchmal so ein subtiles Gefühl, aber doch Wissen, dass alles in Ordnung ist. Ja, und eigentlich alles in Ordnung war und immer alles in Ordnung sein wird.
Ja, ja.
So ja. Passiert es hier manchmal.
Ja. Ja, und noch mehr als in Ordnung. Perfekt.
Ja, es ist nichts.
Es ist kein Mangel, kein Fehler, kein.
Ja.
Und ja. Das ist so, und das ist einfach. Es ist nur nicht die Gewohnheit der Menschen. Also meistens haben wir ja die Idee, wir brauchen was zum Genießen. Irgendein Genussmittel, ob es jetzt Substanzen sind, Alkohol, Drogen, irgendwas in der Form, oder Aktionen, Sex oder Zuneigung. Und ich möchte gerne zeigen, dass man gar nichts braucht. Dass das, was wir genießen können, schon hier ist, jetzt in diesem Moment. Und das ist aber auch nicht zwangsweise ständig irgendwie ein Genuss sein muss. das ist ja für viele Menschen ein Problem, die dieses Konzept haben von Erleuchtung, dass dann irgendetwas eintritt, was für alle Ewigkeit so ist. Und das heißt natürlich im gleichen Atemzug, na okay, dann ist das nicht so für mich, weil ich mich ja immer wieder auf die Vergangenheit beziehen muss und da sehen kann, ach, da gab es auch mal etwas, das war nervig, anstrengend, jedenfalls nicht so, wie es sein sollte. Und dann taucht sofort der Widerstand auf gegen die Erfahrung, die jetzt ist. Also das Ich taucht auf als eine Bewegung, die irgendwo hinkommen muss. Irgendwas muss noch verbessert werden. Ach, vielleicht brauche ich doch noch einen Satsang oder doch noch einen Retreat oder. Ich brauche, also Mangel taucht wieder auf. Es geht so weit, dass wir Schmerz beginnen genießen zu können. Und wenn ich sage, wir können, ist es natürlich auch wieder nur der Sprache wegen. Hier ist keiner, der was kann oder der was nicht kann. Wir sprechen einfach so. Und Schmerz zu genießen klingt ja fast masochistisch. Aber selbst das ist auf einmal möglich, wenn die Benennung wegfällt und das direkte Erforschen dieser Erfahrung stattfindet. Und wir erlauben einfach mal, nicht den Konzepten zu glauben, sondern diesem Erleben hier jetzt. So, es kann sogar sein, dass in dem Körpersystem Spannungen sind und wir können anfangen, das zu genießen.
Wir hatten beim letzten Gespräch viel über die Essenz gesprochen. Wir waren an dem Punkt auch gewesen, dass die Essenz das ist, was wahrnimmt. Und von da aus gesehen kann prinzipiell alles sein.
Ja, ich habe mal diese schöne Geschichte gehört. Yogananda, dieser bekannte Yogi, hat Ramana Maharshi besucht in seinem Ashram in Indien. Und fragte dann den Ramana, was können wir denn tun, um das Leiden der Menschheit zu beenden? Was ja eine schöne Frage ist. Ne? Ja, eine tolle Frage. Und Ramana hat einfach geantwortet, einfach nur herauszufinden, wer leidet. Und das Schöne ist ja, wir kommen immer wieder dahin, dass das, was ich bin, die Essenz, niemals leidet. So, ich kann mir bewusst sein darüber, dass Leiden geschieht und da ist auch ein Mitgefühl da, aber es ist kein Leiden darüber da, dass Leiden geschieht, wenn ich mir bewusst bin, dass das, was ich bin, die Essenz ist oder frei ist oder präsent ist oder eben bedingungslos liebt, was immer da ist.
Na gut, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man, so wie du jetzt das ausgeführt hast, mit Menschen spricht, die so im ganz normalen Alltagsleben sind, dass da Achselzucken kommt und Unverständnis, weil das doch gar nicht so die Erfahrung des Alltages ist. Wie kann diese Brücke, wie kann die Brücke zwischen der Sicht in die Welt und der gewöhnlichen, der gewohnten Lebensweise, wie kann die geschlagen werden?
Übers direkte Erleben, übers direkte Fühlen, hier jetzt in diesem Moment. Und ob das geschieht, liegt weder in meiner Hand noch in deiner Hand. Da kommt wieder das berühmte Wort der Gnade ins Spiel. Es ist wirklich Gnade. Weil wir können nichts tun, um das zu sehen. Da kann nichts gemacht werden. Ne? Egal, wie viel wir meditieren oder wie sensitiv wir sind oder werden, das liegt nicht in unserer Hand. Ne? Wir können es nicht machen. Ne? So, dieses Sehen geschieht oder geschieht nicht. Und mich hält es nicht davon ab, immer wieder und immer wieder und immer wieder darauf hinzuweisen. So, manche Menschen kommen zu mir und sagen, Mensch, Gaia, du kriegst ja nie eine große Gruppe zusammen, weil die Leute entdecken das und dann sind die zu Hause und brauchen keinen Satsang mehr. Sag ich, ja, die brauchen keinen Satsang mehr, aber sie können den Satsang vielleicht genießen. Und mir geht es auch nicht darum, Menschen um mich anzusammeln, die irgendwas brauchen, sondern ich genieße es, mit Menschen zusammen zu sein, die auf einmal nichts mehr brauchen. Ne? Wenn auf einmal erkannt wird, wow, das ist schon so. Und die Suche ist vorbei. Es kann sein, dass in der nächsten Sekunde die Suche wieder beginnt. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwas tun könnte, damit dieses Erkennen passiert. Ich weise immer wieder auf diese Essenz hin und auf die Dinge, die uns abhalten, das zu erkennen. Und dass das unbewusste Dinge sind. Dass wir würden uns nie entscheiden, anzuspannen oder zu verkrampfen oder nicht zu genießen. Wir würden einfach das nicht machen. Ne? Das sind unbewusste Muster.
Das ist ein sehr schlagendes Argument. Also niemand würde sich bewusst in diese Anspannung und das Leiden da reinbegeben.
Ja. So, und oft läuft ja das Programm bei vielen Menschen. Mensch, mit mir stimmt was nicht, ich muss noch an mir arbeiten. Und wenn aber erkannt wird, dass das
nur Ideen sind, ja.
Ideen, unbewusste Muster sind, die im Nervensystem ablaufen. Und auf einmal die Möglichkeit entsteht, in diesem schmerzhaften Programm sanft präsent zu sein. Und sanft betone ich extra, weil oftmals wird das System retraumatisiert, wenn wir da präsent sein wollen. Ne? Und das Nervensystem aber so arrangiert, dass das alles nur noch weg will, weil es ums nackte Überleben geht. Und dann da hindurch bleibt, dass das eine Traumatisierung ist, wieder fürs System, was dann den Genuss einfach verhindert.
tendenziell, wenn man so in Richtung spürt, ja, was könnte getan werden, da kommt bei mir jetzt diese Erinnerung daran, dass es bei mir im Leben damals so eine Phase, also einen Moment gab, wo totale Hingabe war an das Absolute, was auch immer das war. Ja.
Und hast du die gemacht oder kam die?
Keine Ahnung. Also es war damals der Eindruck, dass da etwas gemacht wurde. Im Nachhinein kann ich das wirklich nicht sagen.
Ja.
Es ist einfach irgendwann einmal geschehen zu sagen, okay, und jetzt gebe ich alle Kontrolle ab.
Ja. Als wenn du vorher welche gehabt hättest.
Genau, ja. Ob ich über die, ja, im Nachhinein würde ich sagen,
es war schon immer so.
Es war irgendeine Bewegung, ja. Und ja. Da wurde geglaubt, dass da wohl irgendwie die Möglichkeit bestimmte Kontrolle zu haben und ja. abzugeben. Und ja. im Zusammenhang mit einem ganz bewussten, was auch mit richtig mit Angst verbunden war, mit einer ganz bewussten Kontrollabgabe.
Ja.
hat sich da was bewegt.
Ja.
Da wurde dann plötzlich sichtbar, dass diese ganze Verurteilerei, dass die so unnütz ist im Grunde.
Ja.
Und das hat dann über einen Prozess, der längere Zeit gedauert hat, dann doch in diese Ruhe geführt. Und das Frieden, wobei es natürlich immer wieder Rückschläge gibt. Und das ist völlig normal. Das ist auch in Ordnung. Das Leiden passiert, so in dem Sinne, wie du das vorhin ausgeführt hast. Ja. Und dann kann man das auch noch genießen und man weiß genau, ja, da ist wieder eine unbewusste Geschichte, die läuft.
Ja.
Das darf sein. Ja. Schauen wir mal hin. Ne? Ach, sehr interessant.
Ja. Ja.
So darf man leben, so kann man leben.
Ja, so macht es eben Spaß. Ja.
Ja.
Ja. Es ist ja eigentlich so klar. Dass es gar keine andere Möglichkeit gibt als Hingabe. Es ist natürlich, es wird nicht gesehen, solange die Idee da ist, ich habe das hier in der Hand, ich kann das kontrollieren, und wenn die Kontrolle aufgegeben wird, dann läuft ja alles schief. Also fühlt sich das ja irgendwie an. Aber eigentlich ist es ja genau andersrum. Und wir sehen ja letztendlich, dass eigentlich schon immer Hingabe passiert. Nur wenn es bewusst erlebt wird, macht es nochmal eine Veränderung im Hiersein. Für das Sein selbst, fürs Bewusstsein, oder ist vollkommen schnurz egal. Ne?
Ja, das ist dieser ewige Austausch von Energie und von Form, das Spiel von Form, von Energie durch Form oder wie auch immer, das ist Hingabe, das ist so eine ewige Bewegung, also der Zeit spielt da keine Rolle, das ist einfach Hingabe, jetzt ist so, jetzt ist so, jetzt ist so, jetzt ist so, und es ist alles da, da ist nichts, was da ausgeschlossen sein könnte, was nicht hingegeben sein könnte. So fühlt sich das an.
Hingabe wird ja auch oftmals missverstanden, finde ich. Das heißt, heißt ja oft so, als müsste man alles erdulden oder alles ertragen, was auf einen zukommt. Und das sehe ich jetzt nicht so. Es ist durchaus möglich, in der Hingabe zu sein und trotzdem an einem bestimmten Punkt zu sagen, Mensch, das bewirkt, diese Muster, die da kommen, bewirken in den Mustern, die hier sind, etwas, das keinen Genuss bereitet, das Anspannung verursacht, und so möchte ich nicht leben. So, wenn das erkannt wird, dann kann man das ruhig mitteilen und sagen, das dient mir nicht, so möchte ich einfach nicht leben. Ohne dem anderen eine Schuld zuzuweisen, sondern einfach nur zu sagen, so ist es für mich und so möchte ich nicht mehr weitermachen. Oftmals wird es ja missverstanden. Man ist von mir aus in einer Beziehung mit jemandem zusammen und eigentlich ist es eine Hölle, die man lebt miteinander. Aber jetzt hat man diesen Begriff Hingabe irgendwann gehört und ja, jetzt soll ich mich hingeben. Aber dieses Ich, was ich da hingeben soll, das gibt sich sowieso nicht hin. Ne?
Also. Ja, das ist Hingabe im Sinne ganz sein mit dem, was ist.
Ja. Ja,
ganz
ja.
Sein mit dem, was ist.
Ja.
Und dann passiert irgendwas.
Ja.
Und da ist keiner, der mit dem ist, was ist.
Ja. Ja. Ja.
Aber in diesem Verschmelzen mit dem, was ist, oder Verbundensein mit dem, was ist, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Dann geschieht eine Reaktion. Dann kommen Situationen, wo dann plötzlich gespürt wird, aus diesem Sein mit dem, was ist heraus, ja, jetzt ist es nicht stimmig, ja, zum Beispiel. Ja. Und das kann man kommunizieren. Ja. Das ist sogar, wie soll die Umgebung das spüren? Also das wäre ja übermenschlich zu erwarten, dass jeder immer genau wüsste, was mit mir gerade los ist.
Ja, ja.
So ist es nicht. Mhm. Ja. So ist es offensichtlich nicht.
Wohl, auch je mehr wir, so ist es offensichtlich nicht. Und auf der anderen Seite, je mehr wir in Tune sind, ist die Möglichkeit da zu spüren, wo du gerade bist, ja? Was gerade da passiert. Ja?
Das stimmt in solchen Umgebungen, wie wir hier sind. Das stimmt vielleicht auch noch im friedlichen oder im Familienumfeld. Da kennt man sich ja relativ gut. Aber wenn es dann mal ins Geschäft geht und wenn da Konflikte oder Zielkonflikte ins Spiel kommen und diese Dynamiken sich entwickeln, dann wird das sehr, sehr schwer. Mhm. Also. Wobei ich der Meinung bin, in der Zwischenzeit auch geprägt durch eigene Erfahrungen, wenn ich da selber bei dieser Hingabe an das bin und sage, und egal was jetzt hier passiert, das kann nicht anders passieren, als es gerade passiert, da entsteht Raum.
Ja,
ist einer weniger, der da Enge macht.
Ja,
und
genau.
Das ist eine interessante Beobachtung, die ich immer wieder sehe im Geschäftsleben. Entstehen plötzlich neue Möglichkeiten aus dem Nichts.
Ja.